Alan Suter und Dimitri Vandenberg gewinnen die Pro-Tour-Events von Hildesheim. Kim Heibrechts kann zumindest eine halbe Stunde lang auch trotz der starken Schmerzen spielen. Die Deutschen enttäuschen bis auf den ein oder anderen Spieler ohne Tourkarte, der dann doch zu überzeugen weiß. Das alles jetzt hier bei Checkout.
Hier ist Checkout, der Sport1 Darts Podcast mit Kevin Schulte und Micha Wattenberg.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Sport1 Darts Podcasts. Hier ist Checkout. Ich bin Kevin Schulte und begrüße alle unsere Zuhörer. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. An dieser Stelle hinterlasst doch gerne die 5 Sterne bei Apple, bei Spotify. Das würde uns sehr freuen. Und noch eine weitere Info: kommt in den Discord-Channel zum Fachsimpeln, folgt uns bei Twitter und Instagram. Und wenn ihr diese Freitagsfolge früher hören möchtet in Zukunft, dann schaut bei Patreon vorbei. Für 3,57 € inklusive der Mehrwertsteuer im Monat seid ihr dabei. Während des World Cup in Frankfurt gibt es dort komplett exklusive Folgen, die es dann nur bei Patreon zu hören gibt. So, genug der Vorrede. Diese Podcast-Folge nimmt sich nicht von alleine auf. Micha fehlt entschuldigt. Deshalb begrüße ich Jan Thoden. Grüß dich. Ihr kennt ihn aus vergangenen Folgen, unter anderem von der WM. Hi.
Hi, Kevin. Freut mich, mal wieder mit dabei zu sein. Als alter Wangerooge-Tourist weiß ich auch, wie schwer die Rückreise sein kann. Von daher alles Gute an Micha, dass er hoffentlich nächste Woche wieder zur Verfügung steht.
Ja, wir nehmen auf am Donnerstagvormittag und ich habe schon eben tatsächlich von Micha ein Foto bekommen aus der Inselbahn, die sehr, sehr leer war heute früh. Also der Weg von Wangerooge, er hat begonnen für Micha und wird dann nächste Woche auch hier im Podcast wieder dabei sein. Wir sprechen heute ausführlich über die Proto-Events von Hildesheim, Players Championship 11 und 12. Außerdem blicken wir dann natürlich auf das Matchplay-Race, gucken so ein bisschen, wie es auch hinsichtlich der WM aus deutscher Sicht ausschaut, das aber am Ende. Lass uns gerne chronologisch vorgehen und wir sprechen zunächst über den Dienstag. Turnier Nummer 11 der Players Championship-Reihe in diesem Jahr gewinnt Alan Suter. Suits holt seinen ersten PDC-Titel überhaupt. Der Feuerwehrmann aus Schottland mit einer dicken Überraschung. Für den freut man sich aber regelrecht immer, oder? Jan, wie ging es dir, als du gesehen hast, Suits marschiert hier wirklich durch?
Ich habe mich auch sehr für ihn gefreut. Wir hatten vor einigen Wochen, hatten wir ihn so untereinander im Chat mal erwähnt, als einer, der so nicht mehr ganz hochkommt und da irgendwo ja im unteren Rand derer dahin dümpelt, die die Tourcard halten, aber eben doch nicht mehr so wie vor 2 Jahren Ausreißer nach oben hat. Und da ja straft er einen Lügen mit einem wirklich astreinen Turnier. Auch wenn man sagt, Whitewash gegen Van Dijvenbode, was er da im Verlauf dieser Spiele abgeliefert hat. Er ist hoffentlich wieder da. Also ich habe mich sehr für ihn gefreut, sehr sympathischer, ulkiger Typ und hoffe, dass es dann auf der TV-Bühne, wenn er da mal wieder auftritt, auch in die richtige Richtung geht für ihn.
Es sah zu Beginn gar nicht so gut aus. Er liegt mit 3-5 hinten gegen Steve Beaton, gewinnt dann allerdings noch mit 6-5. Und dann marschiert er durch gegen Martin Lukman und Danny Noppert jeweils mit 6-2. Dann spielt er ein 107er Schnitt gegen Richie Atthaus, den starken Richie Atthaus in diesem Jahr im Achtelfinale. Gewinnt dann auch souverän gegen Nils Sonnefeld und dann, du hast es bereits angesprochen, gegen Dirk van Dijvenbode im Halbfinale 7-0. Auch hier spielt er über 100 im Schnitt. Im Finale reicht ihm dann eine 93 gegen Daryl Gurney. Das war so ein sehr zähes und langes Finale am Ende. Im Decider spielt Suits aber den 11-Darter. Übrigens im ersten Leg und im Decider spielt er die 11 Darts, also passt dann am Ende auch vom Timing her, dass er da nochmal so ein tolles Leg hat spielen können. Allgemein muss man zu ihm ja sagen, das ist einfach ein Typ mit sehr viel Story rundherum, mit sehr viel Charakter, alles andere als langweilig. Deswegen finde ich es auch so cool, ihn dann auch wieder jetzt in so einer starken Form zu sehen.
Du sagst es, es holen alle zu dem Zeitpunkt wieder die Geschichte Blindenhundführer, Soldat, Feuerwehrmann raus. Da gibt es was zu erzählen. Es gibt wesentlich viele langweiligere Spieler auf der Tour und es ist ihm zu wünschen, dass er jetzt vielleicht eine zweite Jahreshälfte hinlegt, wie vor 2 Jahren, wo er ja auch bei einigen Majors durchaus Achtungserfolge hatte.
2022 war sein überragendes Jahr, am Ende gekrönt mit diesem Achtelfinaleinzug gegen Gabriel Clemens bei der Weltmeisterschaft, wo er dann eben erst in der Runde der letzten 16 ausgeschieden ist. Ein Jahr später hat er es nicht mal in den Ellipelli geschafft, weil 2023 gar nicht gut lief. Jetzt direkt beim ersten Turnier in diesem Jahr ein Halbfinale gespielt auf der Proto und jetzt eben dieser erste PDC-Titel bei Turnier Nummer 11. Das sieht jetzt richtig gut aus. Zur Wahrheit gehört aber auch dazu, die Konstanz ist noch nicht seine Stärke und wird es wahrscheinlich auch nicht werden, denn abgesehen jetzt von Turnier 1 und Turnier 11, immer in Runde 1 oder 2 raus auf der Pro Tour ist eine kuriose Statistik, finde ich.
Das ist tatsächlich interessant, aber genau, so ein Sieg, denke ich, und das ist sein erster PDC-Title, muss man sagen, ne, ist was dir einfach doch nochmal anders Selbstvertrauen geben kann. Und er hat ja auf dem Weg auch nichts geschenkt gekriegt. Ne? Also hätte sagen können, es haben doch einige etablierte Spieler abgesagt und dann kannst du mal so durchgehen. Aber er hat durchaus namhafte Gegner aus dem Weg geräumt, hat das Timing bewiesen, hatte ein knappes Spiel, wie Micha jetzt wieder betonen würde, dieses eine Spiel, was du überstehen musst. Und er wäre jetzt nicht der Erste, dem das durchaus dann Auftrieb gibt für die nächsten Turniere. Am nächsten Tag lief es nicht so gut. Da hast du auch recht. Mal schauen, vielleicht hat er heute beim Tourcard Qualifier für die Euro Tours Events 9 und 10 mehr Glück.
Immerhin hat er dann allerdings zumindest mal die dritte Runde erreicht am Folgetag, also am Tag nach seinem großen Triumph. Das ist ja dann sozusagen schon das drittbeste Ergebnis in diesem Jahr. Einmal den Titel, einmal das Halbfinale und jetzt einmal die dritte Runde. Ansonsten immer erste und zweite Runde raus. Aber er ist natürlich mit diesem Preisgeld, was er da jetzt eingespielt hat, auch sicher dann dieses Mal bei der WM am Start. Der Finalist Daryl Gurney, über ihn sollten wir auch noch reden. Da wäre fast eine sehr lange Durchstrecke von fast 5 Jahren ohne PDC-Titel vorbeigegangen. Am Ende hat es nicht gereicht, weil er im Finale jetzt auch nicht mehr die guten Darts gespielt hat. Bis dahin war es zumindest bis zum Viertelfinale auch ein recht einfacher Weg. Also den muss er dann auch nehmen, ne? Gerade bei so einem Turnier, wo viele Top Guns fehlen. Dann gewinnt er gegen James Wade und gegen Raymond van Barneveld. Das waren dann schon wirklich sehr, sehr stabile Siege. Im Finale, ja, verliert er knapp mit 7-8 und trotzdem es ist dann am Ende ein sehr, sehr positives Resultat für einen Spieler, der heimlich, still und leise auch jetzt wirklich einen weiten und starken Gang nach unten angetreten ist in den vergangenen Jahren.
Du sagst es und die Leistung, insbesondere Viertelfinale, Halbfinale, sind auch wirklich gut. Im Finale sackt er vom Average dann auch ein bisschen ab, aber es war im Decider, es war knapp. Kurios finde ich noch, dass er mit dieser Finalteilnahme ja wieder an Brandon Dolan vorbei ist. Das heißt, wenn dieses Turnier vorher gekommen wäre, dann wäre er nächste Woche beim World Cup am Start.
Ziemlich blödes Timing für ihn, dass der Cut eben da eine Woche zu früh kam. Man muss auch sagen, Wade und Barney, die beiden Legenden, haben gegen ihn dann auch eher einen schlechten Standard gespielt. Also Raymond van Barneveld, da erleben wir es ja häufig. Ja, er hat ein Turnier gewonnen in diesem Jahr, aber also er hat schon eine Grundkonstanz auf der Pro Tour, aber es reicht dann selten wirklich so seine 90 plus oder auch mal eine 100 plus wirklich über den ganzen Tag zu spielen. Raymond van Barneveld hat dann immer mal so ein Off-Match dabei. Jetzt kam es im Halbfinale gegen Daryl Gurney. Allerdings trotzdem ja ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Man muss auch sagen, Daryl Gurney spielt bis auf die 108 gegen George Killington in der frühen Runde immer so mit Mitte 90 sich hier ins Endspiel rein. Er ist insgesamt wieder auf einem besseren Weg. Das zeigt zumindest auch die Sieg- und Niederlagenstatistik. Die habe ich mir mal angeschaut. Er hat in diesem Jahr 2/3 seiner Spiele gewonnen, 67%. Das Niveau entspricht ungefähr seinem Durchbruchjahr 2017. Also das ist ein deutlicher Turn nach oben. Man kriegt es noch gar nicht so richtig mit. Aber ja, vielleicht erntet er auch ein bisschen mehr jetzt über den weiteren Jahresverlauf. Wie siehst du die Tendenz bei Daryl Gurney insgesamt?
Da würde ich dir zustimmen. Ich fand auch einzelne Auftritte bei der Eurotour ganz gut. Ich kann da jetzt nicht jedes Turnier im Detail hervorrufen. Aber da war er mir schon positiv aufgefallen. Und er klettert auch wieder im Ranking für die WM. Hat da vielleicht nachher auch eine ganz gute Position unter den Top 32. Kommt wahrscheinlich auf die Majors im Verlauf des Jahres an, ob da wirklich noch ein Sprung weiter nach vorne ist, möglich ist. Aber die Tendenz stimmt auch bei ihm optimistisch.
Die Tendenz stimmt auch leicht optimistisch, würde ich sagen, bei Dirk van Dijvenbode. Wir haben über den anderen niederländischen Halbfinalisten an diesem Dienstag in Hildesheim, über Barney, schon gesprochen. Weiter stabil unterwegs, 5-mal sein Board gewonnen dieses Jahr auf der Pro Tour. Hat eine Schrecksekunde überstanden in Runde 2 gegen Kai Gotthard, müssen wir auch erwähnen, mit 6-5 da durchgekommen. Am Ende steht er im Halbfinale, genauso eben wie Dirk van Dijvenbode. Lass uns kurz über ihn sprechen, denn Platz 13 in der Players Championship Order of Merit hat mich eher positiv überrascht, als ich das gesehen habe, weil er natürlich diese ewig lange Durchstrecke hatte auf der European Tour, wo er nur verloren hat. Und natürlich jetzt nach seinem nach seinen verletzungsbedingten Problemen über die vergangenen Monate hinweg. Es wächst so ein bisschen so ein zartes Pflänzchen der Hoffnung bei Dirk, oder?
Auch für ihn gilt, die Tendenz ist richtig. Er hatte jetzt schon die letzten Wochen immer mal wieder ein, zwei Spiele, die optimistisch gestimmt haben, dann auch wieder kleine Rückschläge. Ist natürlich schwer zu sehen, zu beurteilen, wenn man so ein Turnier jetzt nicht ganz im TV sieht, wie er sich da bewegt hat. Aber zuletzt war, glaube ich, von Verletzung nicht mehr wirklich was zu sehen. Und dann ist es eine Sache des Trainings. Das hatte ich von ihm auch in dem Interview gehört, dass er da jetzt eben wieder mehr regelmäßiger, intensiver trainieren kann. Und bei einem Spieler seiner Klasse, würde ich sagen, zahlt sich das aus. Und ich würde denken, wir sehen von dem noch dieses Jahr irgendwo auch einen tieferen Run bei einem bedeutenden Turnier.
Jetzt haben wir über die Positivbeispiele von dem Dienstag in Hildesheim gesprochen. Wir müssen jetzt auch über das Negative reden und da vor allen Dingen die Deutschen ansprechen. Denn bei diesem Starterfeld, es gab drei Nachrücker ohne Tourkarte mit Kai Gotthardt, mit René Adams, mit Franz Rötsch. Da müssen wir gesondert drauf schauen, weil da gab es teils echt richtig gute Ergebnisse in dieser Woche. Aber das heißt auch, es gab enorm viele Top Guns, die nicht dabei waren. Allein aus der Premier League mit Luke Littler, mit Luke Humphries, Rob Cross, drei absolute Topspieler dabei. Dann mit Gary Anderson, einer der besten Leute auf der Proto, Chris Doby, Ryan Searle, Ratajski, alle nicht am Start.
Clayton
auch nicht. Das heißt, gerade dann muss doch mal ein tiefer Run möglich sein oder zumindest mal auch eine Konstanz reinkommen, die Spieler wie Gabriel Clemens, Ricardo Pietrzko in der Vergangenheit alle schon gezeigt haben. Aber dieses Ergebnis stimmt wirklich sehr nachdenklich. Lass uns erst auf den Dienstag fokussieren, da war es ganz besonders schlecht. Kein einziger Deutscher unter den letzten 32.
Es stimmt ein nachdenklich. Also wir hatten uns ja nach der ersten Runde kurz ausgetauscht. Da waren wir ganz positiv, dass doch mal wieder einige durchgekommen sind. Und dann gehen sie alle, die übrig geblieben sind, in der zweiten Runde raus. Natürlich teilweise kann ein Gabriel Clemens auch gegen den Nathan Aspinall dann rausgehen. Der Average von 77 stimmt dann doch ein bisschen nachdenklich. Und wenn man dann sieht, dass an so einem Tag ein Spieler wie Alan Suter durchgeht, der vom Niveau her nicht über unseren Top 3 Deutschen einzuordnen sein dürfte, dann wäre es einfach mal zu wünschen, dass bei Voraussetzungen wie diesem Turnier doch mal einer durchgeht oder zumindest ein, zwei Viertelfinale schaffen. War so nicht zu erwarten. Und es waren jetzt auch nicht alles übermächtige Gegner, die da in Runde 2 gewartet haben. Auch ein Klose kann gegen einen Hetter rausgehen, das kann passieren. Aber irgendwie müssen bei der Menge an guten Spielern eigentlich mehr durchkommen.
Gemessen an dem, was ein Daniel Klose investiert in diesen Sport, auch investieren kann in diesen Sport, weil er ja eben ja eher als Halbprofi unterwegs ist, ist das, was er zeigt, ein leuchtendes Beispiel in diesem Jahr. Daniel Klose, da müssen wir sagen, das läuft richtig gut, das läuft aktuell Richtung WM-Teilnahme, das wird noch eng und zittrig bleiben, vermutlich bis zum Schluss, aber er ist da absolut in Contention und er hat auch die Möglichkeit, über die 2 Jahre hinaus seine Tourkarte zu behalten, deswegen den würde ich erstmal rausnehmen aus der Kritik hier, ne? Aber Gabriel Clemens hast du angesprochen, das ist teils desaströs. Die Bilanz ist ein einziges Desaster bei den Players Championships. Er ist da im dreistelligen Bereich in der Rangliste, auf Platz 105 oder so. Das geht einfach nicht. Das passt einfach nicht zu dem, was er kann.
Und wenn du Klose ansprichst und Clemens ansprichst, die stehen beim Preisgeld diesen Jahres fast gleich da, ja. Und wenn man dann berücksichtigt, dass Daniel Klose ja für die Eurotour-Turniere nicht automatisch gesetzt war, dass er natürlich Glück hatte, dass er einmal nachgerückt ist, diese Chance aber genutzt hat. Gaga hatte seinen einen tieferen Run auf der Eurotour. Aber dann ist es schon erstaunlich, dass diese Spieler vom Preisgeld her dieses Jahr fast gleich dastehen. Da macht, ich glaube, Gabriel im Moment zu wenig aus den Möglichkeiten, die er hatte. Und ihr habt es ja schon häufiger diskutiert. Einige Majors sind jetzt in Gefahr. Heute ist er in der Qualifikation für die Eurotours 9 und 10. Es wird für ihn eher schwieriger. Und da ist so ein Turnier wie hier in Hildesheim ohne Reisestress mit vielen Absagen auch mal eine Möglichkeit, die man mitnehmen muss.
eine Möglichkeit, die man mitnehmen muss und die er aber genutzt hat. Das trifft auf Franz Rötsch zu, denn da sprechen wir über eines der wenigen deutschen Highlights in dieser Woche. Franz Rötsch gewinnt gegen Michael van Gerven mit 6-4. Und Möglichkeit nutzen heißt bei Franz natürlich, er hat die Tourkarte nicht. Er hatte uns gegenüber im Interview schon so ein bisschen damit geliebäugelt oder darauf gehofft, dass er in Hildesheim nochmal dabei sein würde über die Nachrückerregelung via Challenge Tour. Und jetzt spielt er gegen Michael van Gerven und schlägt ihn mit 6-4, das muss der größte Sieg einfach sein für Franz Rötsch in seiner bisherigen Karriere. Sicherlich der ein oder andere European Tour Lauf steht da vielleicht nochmal so ein bisschen in der Wertigkeit drüber, aber Michael van Gerven zu bezwingen, den dreifachen Weltmeister, das ist einfach eine ganz besondere Geschichte und freut mich für ihn auch. Hat er sich ja erarbeitet, soweit gehört dann auch dazu, dass er dann in Runde 2 auch, überhaupt keine Chance mehr hat und da auch deutlich seinen Standard, sein Normalniveau unterboten hat.
Aber ich finde, das ist trotzdem erstmal ein erster positiver Schritt. Ja, du hast die Möglichkeit, du nutzt sie. Das ist wie die Spieler, die auf der Eurotour auch immer die Auftakthürde nehmen und so ihre Gelder zusammen hamstern. Es ist wirklich schade, dass er nicht noch ein, zwei Starts auf der Eurotour sicher hat, denn dann wären da Qualifikationen für weitaus größere Turniere ja im Bereich des Möglichen.
Er ist nicht weit weg von der WM, Stand jetzt. Also das wird sich nicht ausgehen, weil er keine Qualifikation mehr hat und weil er auch in der Challenge-Tour jetzt weiter zurückgefallen ist in der Order of Merit. Deswegen, ich glaube, da wird nicht mehr viel dazukommen können, aber trotzdem, du hast absolut recht.
Was ich auch erstaunlich finde, das hatte ich, glaube ich, bei Adrian Geiler noch gehört, das ist der erste Nicht-Tourcard-Holder seit 2 Jahren, der gegen Michael van Gerven bei der Pro Tour gewinnt. Also es ist ja nicht so, dass Michael van Gerven diese Auftaktspiele gegen vermeintlich leichtere Gegner leichtfertig weggibt. Und ich glaube, der hätte auch in Abwesenheit der anderen Top Guns gerne mal wieder ein Ausrufezeichen gesetzt. Also es war nichts geschenkt und Franz nimmt das mit und also à la Bonheur. Und ich finde, vielleicht noch in der Ergänzung, ich finde es dann trotzdem auch verständlich, dass man dann vielleicht nach diesem Hoch in der nächsten Runde ein bisschen Schwierigkeiten hat, auch wieder diese Top-Konzentration oder das Niveau abzurufen. Aber die Tendenz auch Richtung Q-School bei ihm, und wir werden sicher auch noch über Kai Gotthardt sprechen, das stimmt einen absolut zuversichtlich. Da kommen gute Spieler nach, die performen können.
Bevor wir über Kai Gotthardt sprechen, Daniel Klose hat das andere Highlight gesetzt aus deutscher Sicht, denn er hat gegen Dimitri Vandenberg gewonnen auf seinem Weg in die zweite Runde mit einem 85er Schnitt. Und dieses Zweitrundenergebnis konnte Daniel Klose, kleiner Spoiler, bevor wir jetzt zum Mittwoch kommen, konnte er sogar nochmal überbieten. Deswegen, gut, dann lass uns jetzt weiter sprechen über das Players Championship Event Nummer 12 am Mittwoch. Dimitri Vandenberg gewinnt dieses Turnier. Erster Titel seit den UK Open in diesem Jahr. Zuvor auch kaum Spiele gewonnen, außer gegen Gabriel Clemens auf der European Tour. Kommt jetzt natürlich weniger überraschend als ein Sieg von Suter, weil er einfach ein Debüt-Champion ist. Aber Dimitri Vandenberg hat jetzt auch nicht die Form, dass man sagen musste, ah ja, da wird jetzt mal was vom Laster fallen. Deswegen kann man auch hier sagen, schon eine leichte Überraschung, aber auch so ein typisches Hildesheim-Turnier. Viele Top Guns eben nicht dabei. Am Ende haben wir 8 Spieler aus Nationen außerhalb des Vereinigten Königreichs zum ersten Mal in der fast 500 Turniergeschichte von der PDC. Das ist sicherlich hier erwähnenswert. Dimitri Vandenberg gewinnt dieses Event. Was sagst du dazu?
Ich hätte es ebenfalls nicht vorher getippt, aber Dimi ist ein Spieler, dem man sowas zutrauen muss. Insbesondere hat hier, glaube ich, der Weg ganz gut gestimmt, auch den er hatte. Es war ein machbarer Weg und dann greift er hier zu. Ich war auch überrascht, als ich nochmal nachgeguckt habe, wie wenig Spiele er außerhalb seines Major-Siegs eigentlich dieses Jahr gewonnen hat. Gefühlt hat er ja in der Eurotour eigentlich immer gegen Gaga gespielt. Er geht hier durch, auch er nutzt die Chance. Er wäre nicht mein Top-Favorit gewesen, aber er ist jetzt auch keine Überraschung wie andere, die wir dieses Jahr schon hatten. Und es zeichnet sich ja ab irgendwie, wir haben dauernd wechselnde Sieger auf der Pro Tour. So gefühlt ist jeder Spieler aus den Top 25 mal dran jetzt. Ausnahme vielleicht Suter, Ausnahme glaube ich Barney. Da ist Dimi immer einer, den du auf dem Schirm haben musst.
12 Turniere, 12 verschiedene Sieger in diesem Jahr auf der Pro Tour. Wir schauen uns mal den Weg von Dimitri Vandenberg ein bisschen genauer an. In Runde 1 gewinnt er gegen Martin Schindler. Für Martin natürlich ein absolutes Horrorlos. Dimitri Vandenberg also nicht mal unter den Top 32 gesetzt gewesen vor diesem Turnier, obwohl ja so viele Top-Spieler gar nicht gemeldet hatten. Also das sagt auch nochmal einiges aus über die bisherigen Performances von ihm auf der Pro Tour in diesem Jahr. Nichtsdestotrotz gewinnt er also gegen Martin mit 6-3. Dann hat er dieses typische Turniersiegerspiel gegen Mike Köfenhofen 0-3 Rückstand gedreht in einen 6-5 Sieg. Er gewinnt gegen Mike de Decker mit 6-1. Dom Taylor und Boris Kritzmer sind auch keine Hürden. Genauso wenig Madas Rasma im Halbfinale. Der Lette, kleiner Einschub hier, mit Viertelfinale und Halbfinale sehr, sehr gut unterwegs gewesen in dieser Woche. Im Finale gewinnt Dimitri Vandenberg dann gegen Matt Kempel nach einem 3-1 Rückstand mit 8-3. Kempel, der also 3-1 führt, geht danach wirklich richtig baden, bekommt einfach keine Doppel mehr ins Ziel, denn so richtig stark war Dimi gar nicht. Ich habe mir mal nochmal genauer angeschaut in der Statistik, dass er die 6 Lecks nach dem 1-3 Rückstand, die er in Folge gewinnt, beziehungsweise er hat ja 7 Lecks gewonnen, aber die ersten 6 davon gewinnt er immer in der 6. Aufnahme. Und das darf nicht passieren. Also klar, als Anwerfer mal völlig okay, aber Matt Kempel muss zumindest hier ein paar seiner Anwurflecks ins Ziel bekommen. Das ist ihm nicht gelungen.
Kempel, für ihn ist es ja auch so das erste wirklich gut laufende Turnier diesen Jahres. Vielleicht haben da zum Ende hinaus auch ein bisschen die Körner gefehlt, aber auch der Run von Matt Kempel ist wieder ein Appell eigentlich an unsere deutschen Spieler. Macht es doch einfach mal nach.
Du bringst es hier auf den Punkt. Nein, aber es ist ja wirklich so. Wenn man sich diese Finalisten anschaut, dann muss man sagen, da kommt einfach viel zu wenig. Es geht ja nicht darum, dass wir jetzt permanent hier Finalteilnahme und Turniersiegen sehen müssen oder so. Ne? Und Martin hat natürlich durch seine herausragenden Leistungen auf der European Tour hier auch einiges schon kaschiert von den deutschen Leistungen in diesem Jahr. Aber es kann einfach nicht sein, dass nach jetzigem Stand Ricardo Pietrzko der einzige Deutsche wäre, der sich für die Players Championship Finals qualifiziert. Also das ist einfach zu wenig. Es gibt keinerlei Konstanz. Es gibt eher nur eine Konstanz in Turnieren, dass das ab der dritten Runde kaum noch ein Deutscher dabei ist. Und das wird irgendwie den grundsätzlichen Leistungen oder der Leistungsstärke der Deutschen nicht wirklich gerecht. Gut, ansonsten müssen wir noch erwähnen, dass Kai Gotthardt aus deutscher Sicht der Beste von allen war in der gesamten Woche. Denn er ist ins Achtelfinale eingezogen. Kai Gotthardt im Achtelfinale eines Players Championship Events. Auch das zeigt ja, was möglich ist. Denn auch er hat keine Tourkarte, genauso wie Franz Rötsch.
Super Turnier, was er hinlegt. Am Tag vorher war er eigentlich auch ein bisschen unglücklich vom Verlauf. Er hat diese Chance wirklich genutzt. Er geht gut durch. Er scheidet dann gegen Michael van Gerwen aus. Dem Ergebnis nach relativ eindeutig, aber er hatte ja quasi in jedem Leck, was gespielt wurde, Würfe aufs Doppel. Ähnlich war ihm das bei dem Sieg, meine ich, gegen Damon Hatter war es auch so gewesen, dass er 10 Matchstarts gebraucht hat, um das Ding wirklich zuzumachen nach einer dicken Führung. Das Matchglück hatte er dann nachher gegen MVG nicht mehr, aber also es ist wirklich eine Top-Performance und man darf dann auch gegen Michael van Gerwen Chancen liegen lassen und ausscheiden. Wirklich, der Spieler hat den Tag gerettet aus deutscher Sicht. Er wäre nicht der gewesen, der es hätte machen müssen.
In Runde 1 hat er gewonnen gegen Noah-Lynn van Leuven, die ganz stark reingestartet ist, danach allerdings deutlich abgebaut hat und weiter auf ihren ersten Sieg auf der Pro Tour wartet. Am Vortag hat es eine Niederlage gegeben gegen Richie Burnett mit 5-6 und im 69er Schnitt. Also das wäre auch fast ins Kuriositätenkabinett eingezogen, wenn van Leuven mit 69 eine Partie auf der Pro Tour gewinnt. Ist nicht gelungen. Kai Gotthardt gewinnt gegen Damon Hatter danach, das hast du erwähnt, und gewinnt dann gegen Daniel Klose in einem deutsch-deutschen Duell um den Einzug ins Achtelfinale. Mit 6-4 gegen Michael van Gerwen. In den ersten 4 Lecks war das der Fall, was du eben angesprochen hast. Und zwar, dass Kai Gotthardt eben als Erster aufs Doppel hat werfen dürfen. Insgesamt in 5 der 7 Lecks der Fall gewesen. Also das 1-6 spricht hier eine Sprache, die der Partie eigentlich jetzt nicht so wirklich gerecht wird. Aber das wird er verschmerzen können. Kai Gotthardt mit dem Achtelfinale wirklich herausragend bedient. Und das heißt auch, obwohl er kaum Turniere hat spielen dürfen, weil er keine Tourkarte hat, er ist, glaube ich, nur 1.000 Pfund hinter Gabriel Clemens in der Players Championship Order of Merit. Die weiteren Deutschen, Franz Rötsch in Runde 2 gegen Madas Rasma rausgegangen, hat wieder mal einmal richtig stark und einmal aber auch sehr schlecht gespielt. Ja, da fehlt vielleicht so ein bisschen die Erfahrung. Was wäre so deine Analyse dazu, dass es vielleicht dann auch, du hast eben angesprochen, vielleicht auch so ein bisschen normal ist, dass so ein bisschen die Schärfe, die Präzision dann fehlt nach einem Sieg auf der Pro Tour, der ja immer noch was Besonderes ist für einen Spieler wie ihn.
So würde ich das auch hier interpretieren. Ich meine, er nimmt Scott Williams raus in der ersten Runde. Das ist auch keine Laufkundschaft, der WM-Halbfinalist. Und ich weiß es nicht, wie es dann ist, was dann deine Erwartungen an dich selber sind oder ob der Druck eben ein bisschen abfällt. Du vielleicht auch siehst, ich stehe in den Ranglisten gar nicht so schlecht da, jetzt nutze es und dann der Druck zu groß wird. Aber er kann, denke ich, mit diesem positiven Eindruck nach Hause gehen, dass er sagt, okay, wieder einen guten Spieler rausgenommen. Die Jungs werden registrieren wahrscheinlich auch, wenn sie gegen mich kommen, dass ich eben keine Laufkundschaft bin. Ja, ärgerlich gegen Madas Rasma, wobei man sieht, der hat ja auch einen guten Tag, der geht bis ins Halbfinale. Auch das kann passieren und das Positive mitnehmen. Und beim nächsten Mal macht er 2 oder 3 Runden, wenn er nachrückt.
Ansonsten noch erwähnenswert aus deutscher Sicht, Pascal Rupprecht musste rausziehen nach dem ersten Tag, konnte jetzt am zweiten Tag in Hildesheim nicht dabei sein. Das ist auch ein mehr als gebrauchtes Jahr für ihn. Und anders als bei Daniel Klose, das sind ja die Deutschen aus der Tourkartenklasse von 2023, wird sich das bei ihm jetzt nicht mehr ausgehen können. Ich denke, wir werden ihn weder bei der WM sehen, es sei denn, da kommt irgendwie dann so ein Monstertag bei dem Last Chance Qualifier oder so. Und wir werden ihn erst recht nicht nächstes Jahr noch auf der Tour sehen. Ansonsten müsste es da hier einen großen Aufschwung noch geben, den sehe ich aber nicht. Auch bedingt durch seine berufliche Situation ist es, glaube ich, kaum darstellbar.
Ist wahrscheinlich so, wie du sagst, man hatte da nach dem ersten Jahr auf mehr gehofft. Ich glaube, das Potenzial ist auch da. Er hat ja den Elipelli wirklich denkbar knapp verpasst im letzten Jahr. Gut, Super League, die Chance wird es dieses Jahr dann für ihn nicht mehr geben. Andere Wege werden schwer. Zumal er, glaube ich, jetzt auch wieder die European Tour Qualifier nicht mitspielen kann. Das wäre natürlich immer noch mal eine Möglichkeit, wo du doch recht einfach, in Anführungsstrichen, Preisgeld sammeln kannst. Es wird schwer, aber er ist jung. Er wäre jetzt nicht der Erste, der eine Tourcard verliert. Dann vielleicht die berufliche Situation doch noch mal ein bisschen anders sortiert und dann irgendwann noch mal wiederkommt. Also ich glaube, dafür hat er einfach zu viel Potenzial. Ich wollte noch einen Spieler erwähnen. Ich finde, ein Ergebnis, was wir auch nicht unter den Tisch kehren dürfen, ist das 6-0 von Florian Hempel gegen Andrew Gilding. Wir haben auch über Flo bisher jetzt relativ wenig geredet. Auch er scheint zumindest so ein bisschen wieder in Schwung zu kommen, hat man das Gefühl, sammelt erste, zweite Runden. Es könnte noch ein bisschen mehr sein. Aber auch er ist, was ja das Tourcard-Race angeht, durchaus im Moment noch in einer ganz zufriedenstellenden Situation. Und das ist für ihn ja auch wichtig, weil es da zwischendrin auch im letzten Jahr ja mal nicht so gut aussah. Und dann auf den letzten Druck in Elipelli. Und es könnte sich auch bei ihm ausgehen, dass die Tourcard wahrscheinlich dann für ein weiteres Jahr erhalten bleibt.
Ja, durch die letzte Leistung bei der WM hat er sich da einfach in eine gute Ausgangslage gebracht. Erstmal hat er sich die Tourkarte überhaupt für dieses Jahr noch gehalten und er ist jetzt aber auch schon in einer besseren Position, um auch 2025 weiter auf der Tour sein zu können. Für die WM-Teilnahme in diesem Jahr braucht es noch ein bisschen. Mal schauen, ob er wieder wie immer im Florian Hempel Way of Tour Life am Ende dann nochmal deutlich anzündet und da dann nochmal ein bisschen was rausholt. Sprechen wir ansonsten jetzt nochmal über Top Guns, über die Premier League Spieler. Ich hatte gesagt, Luke Littler, Humphreys und Cross alle nicht dabei gewesen. Das heißt, nur noch 5 der Elite-Spieler in dieser Premier League Saison dann jetzt hier auch in Hildesheim dabei gewesen. Peter Wright und Gervin Price, einmal letzte 64, einmal letzte 16 jeweils. Nathan Espinel 2-mal in der 3. Runde raus. Michael Smith 2-mal in der 2. Runde raus. Michael van Gerven 1-mal gegen Franz Rötsch und dann 1-mal im Viertelfinale. Also 5 Spieler aus der Premier League-Klasse von 2024. Am Ende die Bilanz, 1 Viertelfinale. Boah, sehr, sehr dünn.
Ist wirklich dünn. Man fragt sich dann fast, warum haben die Jungs die Zeit nicht genutzt, um auch mal bei der Familie vielleicht ein bisschen zu entspannen. Möglicherweise liegt es daran, dass das ja auch die Spieler sind, die dann am Wochenende in Polen schon wieder ran müssen und vielleicht gesagt haben, dann machen sie auf halber Strecke in Hildesheim den Zwischenstopp. Vielleicht ist da auch nach dieser Premier League doch ein bisschen die Luft raus und das Augenmerk geht eher Richtung World Cup und der größeren Turniere, die dann kommen. Hätte man mehr erwartet, oder?
Ja, definitiv. Ich meine, man muss auch sagen, wenn sie jetzt alle rausgezogen hätten, dann hätten wir sie wahrscheinlich dafür kritisiert, dass sie jetzt eben auch diese Brot- und Butterturniere nicht mitspielen, ne? Also es ist immer so ein zweischneidiges Schwert und trotzdem, gerade so ein Michael van Gerven hat ja in der Vergangenheit immer mal wieder gezeigt, dass er auch das richtige Timing häufig gefunden hat, dass er dann mal sich rauszieht und dann daraus auch wieder Stärke ziehen konnte. Ja, das scheint jetzt in dieser Woche weniger geklappt zu haben, aber immerhin, er ist ja noch der Einzige, der überhaupt hier mal lange in einem der beiden Turniere dabei gewesen ist. Nicht so lange dabei war Kim Heibrechts, über ihn müssen wir jetzt auch nochmal gesondert sprechen, jeweils eine richtig starke Partie gespielt. Wir hatten jetzt hier im Podcast in der ersten Folge dieser Woche, Micha und ich, auch ja so ein bisschen gefachsimpelt, wie wird sich das denn ausgehen für ihn mit seiner Verletzung. Die Ärzte sagen, er ist viel zu früh zurückgekehrt und gleichzeitig wissen wir auch, er ist mit Schmerzmitteln vollgepumpt bis oben hin wahrscheinlich und das hat sich dann auch gezeigt, direkt das Debüt sozusagen mit einem 100er Schnitt absolviert, da hat er allen Lügen gestraft, im zweiten Spiel dann ein heftiger Abfall, 20 plus Punkte da verloren im Average und nicht ganz so krass, aber ähnlich verlief auch der zweite Tag. Also jeweils die erste Runde richtig stark gespielt und gewonnen und dann brutal abgefallen. Was sagt das für dich aus?
Es sagt erstmal aus, dass er unbedingt will und dass ihm auch Frankfurt wichtig ist und dass er, glaube ich, diese Pro Tours jetzt als gutes Training unter Wettkampfbedingungen wahrscheinlich gesehen hat. War ja auch mit seinem Bruder zusammen unterwegs wieder. Genau, er hat von Anfang an klar gemacht, er will in Frankfurt spielen. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass nach so einer Verletzung in einer Präzisionssportart du einfach so performen kannst wie vorher. Das Schlüsselbein wird schon wieder gut belastbar sein, aber die Abläufe müssen ja nur ein bisschen anders sein. Das kennen wir von all diesen Spielern, die Operationen hatten, dass es eine Zeit dauert. Und ja, dann kann so ein erfahrener Spieler wahrscheinlich unter Schmerzmedikamenten und der entsprechenden Konzentration über ein Spiel da gut performen. Aber möglicherweise, wenn die Medikamente nachlassen oder doch die Muskulatur vielleicht auch schneller erschöpft, dann wird das zweite Spiel schon schwieriger. Dafür sprechen ja diese eklatanten Unterschiede. Also ich meine, es wird da ganz spannend sein, wie das dann in so einem Doppel ist. Ist die Belastung vielleicht für dich selber noch ein bisschen geringer als bei so einem langen Pro-Tour-Tag? Und die Zeit spricht ja auch für ihn. Das dürfte von Tag zu Tag besser werden. Aber auch ein Training wird ja noch nicht in irgendeiner adäquaten Weise momentan möglich sein. Ihr hattet es auch gut diskutiert am Dienstag schon. Ne? Ihm steht dieser Platz zu und das ist auch okay, dass er das machen möchte. Wenn man sich jetzt vorstellt, Belgien kommt da in die weiteren Runden, dann würden mir diese Performances jetzt eher Sorgen machen, dass er dann in einem Viertelfinale oder Halbfinale wirklich die Leistung bringen kann, die es dann auch mit einem Top-Partner wie Dimi braucht, um die Spiele dann gegen starke Konkurrenz zu gewinnen.
Und wie blickst du abseits jetzt der sportlichen Qualität auf dieses Duo, gerade auch mit der ganzen Vorgeschichte und auch wenn wir Dimitri Vandenberg jetzt gehört haben im Interview mit Abigail Davis nach seinem Sieg am Mittwoch, wo er dann letztlich darauf angesprochen wurde, ob er sich denn bei Kim erkundigt habe, wie es ihm geht und er dann letztlich sagt, nö, interessiert mich eigentlich nicht. Ich meine, das steht kurz vor der Implosion, oder? Mal wieder.
Ja, das ist für uns aber doch schön. Also wir haben da was zu spekulieren, wir haben was zum drüber reden. Eigentlich bräuchte es in so einer Konstellation irgendwie einen Trainer, der unangenehme Entscheidungen trifft und sagt so, du bist dabei, du nicht. So funktioniert das nicht. Hier zählt allein das Ranking. Und das sind, glaube ich, solche Egos, dass da auch keiner jetzt freiwillig zurückzieht. Aber dass das ein Top-Kombination ist, die auf jeden Fall gut klappt. Ich glaube, da glaubt keiner dran. Man kann ja noch froh sein, dass die beiden sich wahrscheinlich nicht allzu herzhaft in den Arm nehmen werden und damit keine Gefahr für die Schulter besteht beim Jubel.
Das stimmt natürlich. Also ich freue mich aus Berichterstatterperspektive über diese maximale Unprofessionalität, die es punktuell im Dartsport noch gibt, anders als in anderen Sportarten. Das ist wirklich sehr schön, da haben wir viel zu besprechen. Sprechen wir dann jetzt noch kurz über die österreichischen Starter bei diesen beiden Turnieren, die zwei Tourkartenbesitzer Menzo Suljovic und Roby John Rodriguez. Sie befinden sich in anderen Lebensphasen, kommen aus anderen Generationen, aber was sie eint, sie spielen beide um den Erhalt der Tourkarte. Und während Roby ganz schwach unterwegs war in Hildesheim, zweimal in der Runde der letzten 128, sprich in der ersten Runde raus, ist Menzo doch wirklich stabil geblieben, hat unter anderem Michael Smith geschlagen, unter anderem den Ricardo Pietrzko besiegt und zweimal die dritte Runde erreicht. Ja, wenn er das so halten kann, dann kann es sich ausgehen, wie der Österreicher sagen würde.
So ist das und die Tendenz ist so sein, spricht für ihn, würde ich jetzt sagen, so es geht in die richtige Richtung langsam. Wirklich sehr schade, dass er in Österreich bei der Eurotour nicht teilnehmen konnte. Wenn er da noch ein, zwei Runden gemacht hätte, dann wäre alles schon wieder viel sicherer. Aber es ist wahrscheinlich bei ihm relativ fragil auch noch die Situation. Und da muss man sicher noch zwei, drei Monate abwarten, um zu sehen, wo geht's dann wirklich hin. Ja, ich denke, bei Rodriguez ist die Sache im Moment wahrscheinlich in der Gesamtsituation schwierig. Ist, würde ich auch postulieren, ein Spieler, den wir sicher irgendwann dann wieder sehen, aber der Erhalt der Tourcard wird jetzt schon schwierig. Ne?
Dann noch die Schweizer Brille kurz aufgesetzt, Stefan Belmont, auch einer der vielen Nachrücker über seine Position in der Challenge Tour. Er hat allerdings zweimal in der ersten Runde verloren, da muss ein bisschen mehr kommen jetzt auch hinsichtlich World Cup, da spielt er ja mit Bruno Stöckli und auch hier ein kleiner Querverweis schon auf die nächste Woche, denn wir haben da dann unter anderem Bruno Stöckli bei uns in einem kurzen Interview. 9 Darter wurden auch wieder geworfen, 3 an der Zahl waren es, 2 am Dienstag mit Bunting und mit Adam Hunt und einer dann am Mittwoch von Boris Kritzmer. Und damit alles gesagt. Oder fällt dir noch irgendwas jetzt auf, was wir noch nicht besprochen haben zu diesen beiden Turnieren? Ansonsten würde ich sagen, gucken wir uns die Major Races noch ein bisschen genauer an.
Also vielleicht auch hier beim Mittwochsturnier einmal noch einfach der Appell, wenn man guckt, wer stand im Viertelfinale, dann waren von den 8 Spielern, waren 4 Spieler, die ab Platz 50 in der Order of Merit gerankt sind. Und das einfach wieder nochmal ein bisschen als Appell auch an die Spieler aus Deutschland. Es ist möglich und die Pro Tour bietet diese Möglichkeiten. Ich bin auch optimistisch, dass es wieder klappen wird, aber mehr fällt mir jetzt im Moment zu den Pro Tours auch nicht ein.
Und mit dieser klaren Ansage, lass uns weiterschauen und explizit blicken auf das World Matchplay Race. Da sieht es jetzt nach einer kleinen deutschen Wachablösung aus. Also wir hatten in den vergangenen Jahren ja schon immer die 2 deutschen Starter in Blackpool. Diesmal werden es aber Martin Schindler und Ricardo Pietrzko erstmals sein. Gabriel Clemens wird es sehr wahrscheinlich nicht schaffen, es sei denn, es kommt ein Super-Run in Leverkusen oder bei den letzten 2 Players Championships dazu. 3 Turniere sind es also noch in diesem Race, also es geht dem Ende entgegen. Leverkusen jetzt in der nächsten Woche, das letzte European Tour Event bis zum Cut-Off und eben 2 Players Championship Turniere im Juli. Stand jetzt wären Debütanten in Blackpool neben Ricardo Pietrzko, Luke Littler natürlich, Rian van Veen, Richie Atthouse und Luke Woodhouse. Und vielleicht kommt der ein oder andere noch dazu, aber es wirkt schon sehr zementiert jetzt. Wie blickst du auf dieses Race? Ja, im Prinzip ab Platz Nummer 14, Luke Woodhouse. Da könnte es noch ein bisschen eng werden, aber jeder da drüber ist eigentlich schon sehr, sehr safe. Und eigentlich muss man sagen, Woodhouse, Gilding und auch Wade, der als 16. über die Pro Tour stand jetzt reinkommen würde, wirken schon recht safe. Oder wie blickst du drauf?
Ja, wenn du guckst, wer dahinter kommt, dann könnte nach all dem, was wir auch heute gesagt haben, vielleicht ein Dirk van Dijvenbode noch mal ein bisschen Druck machen. Auch ein Mike de Decker, der ja auch immer so ein bisschen eine Wundertüte ist. Aber das wären jetzt die 2, bei denen ich denken würde, die könnten es noch schaffen. Gabriel Clemens würde ich mir wünschen, dass er es irgendwie schafft, aber der Rückstand ist doch schon sehr groß. Dann wirkt das Ganze für mich sehr zementiert. Wenn man guckt, die letzten Jahre hat es ja doch auch immer geklappt, dass es bei dem einen oder anderen Turnier noch Nachrücker gab. Dann wären das so die Plätze von Kevin Dutz und Mike de Decker. Die sind auf jeden Fall für Dirk van Dijvenbode noch Reichweite, letzten Endes auch für Gabriel Clemens, aber es wird eine Leistungssteigerung brauchen und zwar eine deutliche, denn Gaga müsste ja fast das gesamte Preisgeld, was er dieses Jahr eingespielt hat, eigentlich nochmal holen, um wirklich dran zu kommen.
Bei Dirk müssen wir auch sagen, ja, die Tendenz geht ja in die richtige Richtung und gerade deshalb Ist da vielleicht noch eine Mini-Chance hinsichtlich der European Tour? Sollte er da ein paar Runden überstehen, dann spült ihn das schon weit nach vorne und dann bräuchte er auch in Anführungsstrichen wahrscheinlich nur noch mal irgendwie ein Halbfinale auf der Pro Tour, um es noch schaffen zu können. Bei etwaigen anderen Ergebnissen, wenn die halbwegs mitspielen, dann geht da wirklich noch was. Denn bei ihm gibt es ja noch kein Geld, was für die Pro Tour wirklich eingerechnet ist, denn er ist ja vorqualifiziert für dieses Event in Leverkusen. Mit einem Sieg hätte er 2500 Pfund direkt mehr auf der Habenseite. Ja, da kann noch was gehen. Callum Ritz und Mike de Decker muss man auf dem Zettel haben, vor allen Dingen Mike de Decker, weil bei ihm warten wir wirklich so auf diesen einen tiefen Run und dann würde er es noch schaffen. Kevin Dürz wird eher schwierig, denn er ist im Unterschied zu De Decker, Ritz und Van Dijvenbode in Leverkusen nicht qualifiziert. Beim Grand Prix Race, da haben wir natürlich noch viel mehr Zeit bis zum Cut-Off. Das sind noch ja gut 3,5 Monate, die da absolviert werden. Es sind natürlich die ähnlichen Spieler, die da in einer guten Stellung sind und die auch schon fest mit dem Grand Prix in Leicester planen können. James Wade ist da aktuell so ein bisschen auf Kante, ähnlich wie beim Matchplay. Andrew Gilding hat es hier schwer, der muss da auch echt noch liefern, muss da die European Tour Vorqualifikation nutzen. Ja, bei Gabriel Clemens können wir hier natürlich deutlich mehr Hoffnung haben. Allerdings das Problem jetzt zu dem Moment, wo Micha und ich das letzte Mal auf dieses Grand Prix Race geschaut haben, es haben sich jetzt schon mehr Spieler wieder dazwischen gesetzt, zwischen dem letzten Qualifizierten und zwischen Gabriel Clemens. Also auch da der Trend, überhaupt nicht der Freund von Gabriel Clemens.
Leider nicht. Und wenn du siehst, dass auf dem letzten Platz Alan Suter steht, dann siehst du, was mit Hildesheim möglich gewesen wäre. Der hat sich durch die Prämie im Moment den letzten Platz gesichert und hat dann eine ganz gute Lücke schon aufgemacht. Ja, sehr schade. Aber da ist der Abstand einfach kleiner und es kommen ja noch einige Turniere. Ich glaube, da können wir abschließend erst in ein paar Wochen wirklich sagen oder ja auch nach den nächsten großen Turnieren, wohin die Reise geht.
Und das gilt natürlich für die Players Championship Finals erst recht. Wie erwähnt, Ricardo Pietrzko aktuell der einzige Deutsche, der unter den Top 64 steht. Martin Schindler, Lukas Wenig, Daniel Klose auf den Plätzen 68 bis 70, ganz knapp hinten dran. Gabriel Clemens auf 105 mit 4.500 Pfund wirklich unter ferner liefen. Da besteht ordentlich Druck und Gabriel Clemens just in diesem Moment auch beim Tourkarten-Qualifier für das nächste European Tour Event ausgeschieden. Also es läuft weiter nicht rund, aber das besprechen wir ein anderes Mal dann nochmal en Detail. Im WM-Race, sollten wir auch noch erwähnen, stand jetzt wären 5 Deutsche am Start im Ellipelli mit den 3 natürlich vorab qualifizierten Martin Schindler, Ricardo Pietrzko und Gabriel Clemens. Ricardo sollte ein bisschen aufpassen, hätte allerdings den Fallschirm, dass er natürlich über die Pro Tour sonst auch reinrutschen würde. Und über die Pro Tour wären Stand jetzt Klose und Wenig eben auch dabei. Und wenn wir dann noch einen etwaigen Super League Champion aus Deutschland hinzuziehen, dann hätten wir erstmals 6 Deutsche im Ellipelli. Und das muss auch das Ziel sein, gerade auch wenn wir jetzt so einen Florian Hempel noch in der Hinterhand haben, der ja auch das erklärte Ziel haben wird, zur WM zu reisen.
Das wäre schon bei all dem Trübsal, was wir heute geblasen haben, doch eigentlich ein positiver Ausblick. 6 Deutsche, vielleicht auch noch der Tourcard Qualifier, vielleicht 7 im Ellipelli. Das wäre schon ein Wort, das hätte man sich vor 3-4 Jahren nicht vorstellen oder hätte man sich nicht vorstellen können. Und das zeigt dann doch, dass die Entwicklung eben stetig bergauf geht. Wir haben jedes Jahr neue Tourkartenbesitzer. Wir haben mehr Spieler auf der Tour und die haben ja alle eine ordentliche Qualität, aber es muss eben konstant umgesetzt werden. Und ja, wenn ich an so viel Deutsch im Ellipelli denke, dann habe ich schon wieder Lust darauf.
Ja, absolut. Das war doch eine schöne Geschichte im Vorjahr. Und ja, er wirft so langsam aber sicher seine Schatten voraus. Jetzt aber erstmal kümmern wir uns um den World Cup. Dann haben wir im Juli natürlich das große Sommerturnier mit dem Matchplay. Aber mir gefällt diese zweite Jahreshälfte in Summe einfach immer viel besser, weil es deutlich mehr Darts dann auch im TV gibt, weil es um deutlich mehr geht bei den ganzen Majors und so ein bisschen, ja, so diese toten Phasen dann doch deutlich rarer gesät sind als aktuell. Aber ich würde sagen, wir haben auch in dieser Woche wieder alles gut und ausführlich besprochen. wenn es irgendwie großartige Themen gibt, die irgendwie die Tourkarten-Qualifier abwerfen, dann werden wir das nächste Woche natürlich nochmal erwähnen. Ansonsten sei gesagt, jetzt volle Kraft voraus. Erstmal Polen World Series. Darüber hatte ich mit Micha schon kurz gesprochen. Deswegen, mich würde deine Meinung interessieren. Wie blickst du aktuell auf diese Events? Es sind ja dann doch immer, zumindest an den Samstagen, die ähnlichen oder sogar identischen Partien.
Ich sehe das so ähnlich, wie ihr das die Woche schon besprochen habt. Mir sind es jetzt zu häufig die immer gleichen Spiele. Ja, der Freitag hat so ein bisschen Kribbeln, ist da vielleicht der ein oder andere No-Name dabei, der einen Arrivierten kitzeln kann, ärgern kann. War leider bei den letzten World Series Events ja nicht so der Fall. Ja, hier sind als Qualifier ja auch ein paar Spieler dabei, die auch schon PDC-Titel haben. Aber wahrscheinlich gehen die Top 8, 7 von den Top 8 wieder durch und dann hat man eben die gleichen Paarungen. Zumal dann die EM, Fußball-EM parallel läuft, weiß ich nicht, wie viel Zeit ich dann diesmal vor Darts verbringen werde oder ob ich mir nicht mit der EM mal ein bisschen Abwechslung hole und mir dort No-Names anschaue.
Ja gut, also es gibt ja auch die Möglichkeit, parallel viel zu schauen. Ich denke, das wird auch bei mir so der allgemeine Zustand sein. Es wird sehr viel gestreamt werden in den nächsten Wochen, sehr viel parallel geschaut. Es geht einfach nicht anders. Es sind große Zeiten. Ich freue mich drauf auf diese Phase und ich freue mich auch auf das Wochenende, wenn ich in Hildesheim die Next Gen kommentieren darf. Läuft als Stream auf YouTube, auf dem Kanal der PDC Europe, auf Facebook, auf dem Kanal von Sport1 News und auf sport1.de. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten, wo ihr das gucken könnt und demzufolge auch keine Ausreden. Ich hoffe, Jan, du schaust auch mal rein.
Auf jeden Fall so ein Stream und wenn es nur zwischendrin mal auf dem Handy ist, ist schnell geöffnet. Und ich finde es tatsächlich spannender, dort vielleicht auch mal Namen zu verfolgen, die man sonst von Dart Connect oder Ähnlichem nur kennt und die man so vielleicht ein bisschen auf dem Schirm hat, finde ich tatsächlich im Moment spannender, als zum 20. Mal Espinel gegen MVG zu sehen.
Nächste Woche gibt es dann also hier bei Checkout, dem Sport1 Darts Podcast, auch einen Vorortbericht aus Hildesheim. Außerdem natürlich der Blick auf das Poland Darts Masters in Gleiwitz. Darüber haben wir kurz gesprochen. Danke, Jan, dass du heute eingesprungen bist. Mehr ist eigentlich gar nicht zu sagen. Es hat wie immer viel Spaß gemacht und ich würde sagen, damit gehen wir jetzt in die Fußball-EM und das Next-Gen-Wochenende rein in die Doppelbelastung.
Ja, vielen Dank, dass ich wieder mit dabei sein durfte. Hat riesig Spaß gemacht und wir haben doch wieder eine Dreiviertelstunde mit Pro Tour gefüllt. Erstaunlich. Ja, es gibt einfach doch immer Dinge zu besprechen und gerne wieder.
In diesem Sinne, danke dir und danke euch da draußen fürs Zuhören. Bis nächste Woche, macht's gut und schaltet die Next Gen ein am Wochenende. Ciao, ciao.